Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin nach einer langen und ausgiebigen Pause, einer kleinen Sommerpause. Martin, grüß dich, mein Lieber, wie geht's dir?
Hallo Daniel, ja, eigentlich ganz gut.
Hallo Daniel.
Ja. Siehst du, ich bin total erholt.
Ja, das klang jetzt gerade auch so ein bisschen so, als hättest du heute Morgen dir schon mal einen kleinen Schuss Schnaps in den Kaffee gekippt.
Tja, sonst ist das mit dir auch nicht aushaltbar.
Ja, der Rest auch nicht, ne? Sag mal, sind wir schon fast beim Thema. Jeder hat so seine kleinen Ticks. Spaßiger Einstieg zu einem ja nicht ganz witzigen Thema, zumindest nicht für die Betroffenen. Wir kennen ja alle aus den Medien das Phänomen, dass Menschen laut fluchen in der Öffentlichkeit oder zwanghaft Schimpfwörter im Staccato ausstoßen. Das Ganze auch einhergehend mit ja, körperlichen Erscheinungen, wie zum Beispiel dem Umherwerfen des Kopfes oder Zuckungen unkontrollierten im Gesicht oder auch die Arme oder Beine, die man nicht richtig steuern kann.
Ja.
Wir reden hier vom Tourette-Syndrom und besonders prominent, wie gesagt, sind ja diese, muss man ja dann auch sagen, häufig unfreiwillig komischen Schimpfwörter, die da ausgestoßen werden.
Die sogenannte Koprolalie, meinst du?
Koprolalie?
Also das Schimpfen, ne, in der Öffentlichkeit.
Genau.
Das wird ja am meisten so mit dem sogenannten Tourette-Syndrom in Verbindung gebracht.
Genau. Wusstest du eigentlich, dass Eminem, einer der erfolgreichsten, wenn nicht so überhaupt der erfolgreichste Rapper aller Zeiten, unter dem Tourette-Syndrom leidet und dass der allerdings von sich selber behauptet, dass er aus der Not eine Tugend gemacht hat und sein Tourette-Syndrom in seinen Raps einfach nutzt? Also er hat in einem Interview, was schon etwas älter ist, gesagt, eigentlich möchte er doch dann ganz gerne, wenn ihm die Worte wie Blumen und Bienen und Sonnenschein in den Kopf kommen, genau das sagen. Aber am Ende kommt dann immer irgendeine Morddrohung raus oder eine unflätige Beschimpfung von irgendeinem anderen Rapper. Das fand ich ganz interessant. Also, dass der es schafft, mit seiner Kreativität damit umzugehen und das sogar für sich zu einem Werkzeug zu machen.
Aber sind ja nicht die einzigen, ne? Also in der Öffentlichkeit sind ja noch andere bekannte Stars. Also wenn ich da an David Beckham zum Beispiel denke, der hat ja auch vor einigen Jahren das öffentlich gemacht, dass er am Tourette-Syndrom leidet.
Ja.
Oder noch verschiedene andere Musiker.
Mozart unterstellt man das oder es wird vermutet, dass Mozart unter Umständen auch am Tourette-Syndrom gelitten hat.
Oder wenn man in die heutige Zeit guckt, Billie Eilish.
Ja, auch eine sehr bekannte Musikerin.
Louis Capaldi.
Ja, also durchaus eine illustre Runde. Sag mal aber, das Gilles de la Tourette-Syndrom, wie es ja ausführlich heißt, was ist denn das genau? Lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil mich stört es auch immer so ein bisschen, das, was wir gerade selber oder was ich gerade auch selber gemacht habe. Man reduziert das immer so auf diesen Show-Effekt und diese spektakulären Aspekte, aber lass uns doch einfach mal über das gesamte Phänomen sprechen.
Ja, das ist ja eine neuropsychiatrische Erkrankung. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, die Krankheit war ja schon bei den alten Griechen eigentlich bekannt. Und die machten die Götter für das Auftreten dieser Zuckungen und Geräusche verantwortlich.
Wie so oft in der damaligen Zeit.
Das ist ja so ein bisschen dein Thema, so das Historische, ne?
Götter ist mein Thema.
Götter, ja.
Das
ja.
ist halt meine Szene, in der ich mich gerne bewege, ne?
Genau. Nee, und erstmals wurde das im Jahr 1827 wissenschaftlich erwähnt. Also da ist auch diese neuropsychiatrische Erkrankung beschrieben worden. Und zwar von dem französischen Neurologen. Und du hast ja den Namen schon gesagt, Georges Gilles de la Tourette. Ne? Und der hat 1885 bereits ausführlich dieses ja, Syndrom beschrieben.
Ja, und der war ja, glaube ich, auch der Erste, dem es gelungen ist, das Tourette-Syndrom von der Epilepsie abzugrenzen, ne? Weil das war vorher, wurde das so miteinander in einen Topf geworfen, glaube ich, in der Wissenschaft, ne?
Ganz genau. Aber was ist das Tourette-Syndrom? Das ist eine chronische Tickstörung, bei der sowohl verschiedene Bewegungen, also motorische Ticks, aber auch Geräusche, also Vokale oder phonische Ticks, dann auftreten können. Ne? Und wenn diese Ticks dann über ein Jahr lang auftreten, also über diese Zeitspanne, dann spricht man von einem Tourette-Syndrom. Und meistens manifestiert sich das Ganze dann vor dem 18. Lebensjahr.
Das ist, glaube ich, auch wirklich dann ausschlaggebend, ne? Das muss sich, glaube ich, vor dem 18. Lebensjahr manifestieren und über ein Jahr lang auftreten, um diese Diagnose zu stellen. Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon die Koprolalie mal ganz kurz, wir haben sie beide angesprochen. Mhm. Ist das denn im Bereich, also im Portfolio, sage ich jetzt mal, des Tourette-Syndroms so häufig, wie man das wahrnimmt in der Öffentlichkeit? Mhm. Bei David Beckham zum Beispiel hätte ich jetzt nie gedacht, dass der Tourette hat, weil man das ja in Interviews oder so gar nicht merkt. Also man sieht das ja gar nicht bei ihm. Ne?
Naja, wir haben ja vorhin über diese motorischen Ticks gesprochen. Mhm. Das kann ja, es spielt ja auch eine Rolle, aber diese Koprolalie tritt tatsächlich bei 19-32% der Patienten mit Tourette-Syndrom auf.
Also es ist nicht zu vernachlässigen, ist aber auch jetzt von der Wahrnehmung auch nicht so relevant, wie man jetzt gedacht hätte, ne? Mhm. Weil eigentlich denkt man ja bei Tourette sofort, okay, da läuft jemand durch die Stadt und schreit irgendwelche Schimpfwörter.
Ganz genau.
Okay.
Ja, wir haben ja vorhin schon dieses Thema Tick angesprochen. Das stammt ja aus dem Französischen und hat aber umgangssprachlich nichts mit dem Wort Ticks, also jemand tickt nicht ganz richtig, ne? Zum Beispiel gemein, ne? Also Ticks stehen für ein spezielles neurologisches Symptom. Und bei Ticks handelt es sich um plötzlich auftretende, sich rasch wiederholende, zumeist nicht rhythmische Bewegungen, also die motorischen Ticks, oder aber laute, vokale Ticks. Und diese motorischen Ticks, die ähneln dann insbesondere auch normalen Bewegungen.
Okay. Sag mal, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Ticks vor dem 18. Lebensjahr auftreten. Wann treten die denn typischerweise zum ersten Mal auf bei einem Menschen?
Also typischerweise erstmals im Grundschulalter, also zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr. Selten beginnen diese Störungen bereits vor dem 4. Lebensjahr. Und man kann schon sagen, bei über 93% der Patienten beginnen die Ticks vor dem 11. Lebensjahr. Und wenn man da noch ein bisschen weiter guckt, bei 99% vor dem 15. Lebensjahr. Also spätere Verläufe sind eigentlich fast nicht vorhanden, ne?
Das heißt, wenn man, jetzt salopp gesagt, wenn man 16, am 16. Geburtstag ist man eigentlich aus dem Schneider, muss sich keine Sorgen mehr über Tourette machen. Ändern sich diese Ticks im Verlauf der Erkrankung eigentlich?
Ja, also die können sich im Verlauf der Erkrankung verändern, insbesondere in der Lokalisation. Also dass vielleicht andere Bewegungsstörungen dann auftreten, in der Schwere, in der Häufigkeit und aber auch in der Komplexität. Also dass zum Beispiel verschiedene Abfolgen dann auch auftreten können. Ne?
Und gibt es bestimmte Trigger? Also gibt es irgendwelche bestimmten Voraussetzungen, äußere Einflüsse, die diese Schwankungen beeinflussen?
Ja, das macht es halt so schwierig, weil das ist völlig unabhängig von äußeren Einflussfaktoren. Und deswegen kannst du auch keine entsprechende Vorhersage über die Dauer guter oder schlechter Phasen dann geben. Ne? Also deswegen ist es halt auch schwierig für die Betroffenen, damit dann umzugehen und das dann auch zu kontrollieren. Ne?
Wobei ich schon, also ich habe zum Beispiel neulich mal einen Talkshow-Auftritt gesehen von einer Kollegin von dir, eine sehr junge, noch junge Ärztin, die auch gerade im Hinblick auf diese vokalen Ticks relativ heftig unterwegs war. Und die sagte halt, dass eine besondere Anspannung, also gerade zum Beispiel auch in so einer Situation wie im Fernsehen zu sitzen, das schon auch begünstigt die Ticks. Was ja auch nachvollziehbar wäre, ne? Dass man da eine bestimmte, also versucht, das zu vermeiden und dadurch gerade dann diesen...
Da kennst du ja auch, ne? Wenn du zum Beispiel daran denkst, denk mal an Schlucken und dann nimmst du das ganz anders wahr plötzlich, ne?
Ja.
Und so ist das halt, wenn du dich fokussierst auf bestimmte Abläufe, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch eine Rolle spielt.
Was ja auch gerade vor allen Dingen, was die Aufklärung anbelangt in der heutigen Episode, wichtig ist nochmal zu sagen, ist, das Tourette-Syndrom ist keine obskure Rarität, sondern ja eigentlich im Kindesalter eine relativ häufige Störung. Ne? Kannst du dazu der Prävalenz nochmal was sagen?
Also es gibt verschiedene Studien in verschiedenen Ländern und die sprechen dann von der Prävalenz bei 6- bis 16-jährigen normalen Schulkindern zwischen 0,5 und etwa 3%. Das ist ja schon relativ viel, ne?
Allerdings, ja.
Und möglicherweise liegen die Zahlen sogar noch weit darüber. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung von normalen Schulkindern, die zeigten, dass ungefähr 6,6% im Laufe des letzten Jahres, also wo die Studie erfolgte, ne, Ticks gehabt hatten. Ne? Und die Prävalenz des Tourette-Syndroms ist bei Kindern bzw. Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten, also die in Sonderschulen unterrichtet werden, höher und liegt da bei etwa 7%. Und wir zitieren ja häufiger auch mal das Ärzteblatt. Und da gab es auch einen schönen Beitrag. Und da heißt es, dass bei etwa 1% aller Kinder mit sehr unterschiedlichen Schweregrad dieses Tourette-Syndrom auch auftritt und vorliegt.
Das sind aber dann wahrscheinlich häufig auch vorübergehende Phänomene, ne?
Ja, oder leicht ausgeprägte Ticks, ne? Leicht ausgeprägte Ticks treten sogar bei 15% aller Kinder im Grundschulalter auf.
Das macht es ja wahrscheinlich aber auch schwierig, ne? Was die Diagnose angeht, was mich auch schon zum nächsten Punkt bringen wird.
Ja.
Wie diagnostiziert man denn Tourette eigentlich und wie schafft es eine Ärztin oder ein Arzt, eine Abgrenzung zu anderen Erkrankungen vorzunehmen?
Tatsächlich ist das Tourette-Syndrom oft, aber nicht immer vergesellschaftet mit anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen, wie beispielsweise dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
Jetzt habe ich mich gerade schon wieder neu in dich verliebt, Martin.
Ja, super.
Wie kann man denn so ein Wort, das klingt ja wie ein walisische Bahnhofstation irgendwie.
Jetzt hast du mich aber komplett wieder rausgeworfen. Also
sorry.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass das auch vergesellschaftet sein kann mit anderen neuropsychiatrischen Erkrankungen wie ADHS, Zwangsstörung, Angst oder Depression, aber auch mit anderen Dingen wie zum Beispiel Lernschwierigkeiten und Impulskontrollstörung.
Ja.
Oder auch autistischem Verhalten. Ne?
Mhm.
Aber es gibt auch ein reines Tourette-Syndrom ohne Komorbidität.
Komorbidität, um das nochmal kurz zu erklären, das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal im Zusammenhang mit älteren Menschen. Das ist ein Zusammenspiel verschiedener Erkrankungen, ne?
Genau. Mhm. Ja. Ja, man kann sagen, dass so beispielsweise ein Kind, bei dem es zu fluktuierenden für länger als ein Jahr
Symptomen
kommt, also zum Beispiel Augen verrollen, Blinzeln, Bewegungen am Mund, oder Räusperzwang zum Beispiel, ne? Da würde man dann schon die Definition eines Tourette-Syndroms erfüllt sehen, ne? Und Beschwerden und klinische Zeichen des Tourette-Syndroms sind in vielen Fällen deutlich weniger dramatisch, als wir das vielleicht auch so erwarten würden oder wie das so in diesen klassischen Lehrbüchern drin steht oder in den Medien dargestellt wird. Also wir haben ja vorhin über die Coprolalie gesprochen.
Ja, ja. Ne? Also das heißt, das würde es ja total leicht machen, ne? Also da würde man ja einfach nur sagen, hey, wieso schimpfst du die ganze Zeit, hast du schlechte Laune? Und wenn jemand dann sagt, nee, ich kann nicht anders, hätte man die Diagnose. Aber
genau, aber es ist halt total wichtig, also wenn du halt auch schon diese leichten Zeichen siehst oder andere Tickstörungen beispielsweise, dass man entsprechend dann auch frühzeitig berät, aufklärt. Und auch die Patienten dann entsprechend betreut. Ne? Das ist einfach von großer Bedeutung, um die auch mitzunehmen und das zu begleiten. Ne?
Und wenn das jetzt diese Komorbidität,
ja.
Wenn diese Komorbidität vorliegt, wie ermittelt man dann das? Also wie wird denn worauf stützt sich denn eigentlich diese diagnostische Einschätzung dann ganz handfest? Wahrscheinlich wird die Vorgeschichte natürlich nochmal.
Ja, du musst halt gucken, ist das jetzt so ein reines Tourette-Syndrom? Wir haben ja vorhin da schon drüber gesprochen. Oder ist das Teil einer anderen Entwicklungsstörung?
Aber wahrscheinlich auch die Unterscheidung nochmal zwischen einer neurologischen oder auch einer psychopathologischen Störung, ne?
Ganz genau.
Und gibt es da Werkzeuge, also erprobte Werkzeuge in dem Bereich?
Ja, für diese diagnostische Einschätzung ist es wichtig, eine wieder ausführliche Anamnese zu haben natürlich. Und dann eine neurologische oder psychopathologische Untersuchung. Also du untersuchst den Patienten erstmal körperlich auch, ne, dass man das einschätzt. Gibt es da irgendwelche Entwicklungsstörungen vielleicht? Aber es helfen da natürlich auch systematische Fragebögen oder bestimmte Interviewinstrumente,
genau,
ne, die halt validiert sind dann auch.
Darauf zielte die Frage ab, ja genau. Jetzt habe ich gelesen bei der Recherche für heute, dass die tickreduzierende Wirkung dieser sogenannten Dopaminrezeptor-Antagonisten, das wie so unser alter Freund Dopamin, dass es dadurch ja jetzt auch eine gewisse Veränderung in der Diagnostik und auch in der Behandlung gegeben hat. Kannst du dazu noch mal ganz kurz was sagen?
Also man geht davon aus, dass am ehesten eine sogenannte präsynaptische, lokalisierte Fehlregulation anzunehmen ist.
Kannst du das noch mal erklären, was das genau heißt, präsynaptisch?
Also quasi vor den Synapsen, also dass dann das Dopamin nicht so richtig ankommt. Ne?
Mhm. Der ist ja ein Botenstoff, das wissen wir ja, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und dass da eine entsprechende Fehlregulation ist und dass es dann halt auch so phasenweise zu einer auftretenden Dysfunktion kommt. Ne?
Die sogenannte phasisch auftretende Dysfunktion der dopaminergen Transmission.
Ganz genau, wenn du es auf schlau sagen möchtest.
Genau.
Und man weiß aber oder man geht davon aus, dass halt auch weitere Transmittersysteme da beteiligt sind.
Ich glaube, Serotonin spielt auch noch eine Rolle neben dem Dopamin. Ne?
Genau, dass da halt eine Minderfunktion dieses Serotonin-Systems anzunehmen ist dann auch. Ne?
Was sagt denn die Molekulargenetik zu den Ursachen? Ist die Wahrscheinlichkeit, an Tourette zu erkranken, familiär begünstigt?
Die ist tatsächlich erhöht. Und man geht derzeit davon aus, dass Angehörige ersten Grades ein Risiko von 5-15% haben, selbst an einem Tourette-Syndrom dann zu erkranken. Also das ist schon relativ hoch. Und für das Eintreten von Tics allgemein wird das Risiko sogar auf 10-20% geschätzt. Also nochmal ein bisschen mehr, ne?
Ja.
Ja, und man hat mittlerweile auch zahlreiche sogenannte Kandidatengene herauskristallisiert, die auf dieses Vererbungsmuster halt auch hindeuten.
Okay, und dass du dann eigentlich durch so eine entsprechende genetische Vulnerabilität, also so eine Anfälligkeit
für diese Tickstörung dann hast, ne?
Dann eher darauf anspringst, auf diese äußeren Einflüsse.
Ja.
Wenn diese Diagnose jetzt gestellt worden ist, Tourette-Syndrom, wie lautet die Prognose? Wie entwickelt sich das Ganze und wie kann man das therapieren? Das wäre meine dritte und auch letzte Frage für heute zum Thema.
Also an erster Stelle, ich habe es ja vorhin schon gesagt, steht ja die Beratung und Aufklärung der Betroffenen, aber auch der betroffenen Familienangehörigen. Und wenn nötig, können aber auch Medikamente dann zum Einsatz kommen, also insbesondere zur Behandlung dieser Komorbiditäten, wie zum Beispiel dem ADHS, Zwangserkrankung oder aber auch der Depression. Und auch die psychologische Unterstützung, ne? Also insbesondere durch psychotherapeutische Behandlungen, also Verhaltenstherapie beispielsweise, um diese Patienten dann auch entsprechend an die Hand zu nehmen. Und bei Kindern sollte der Kontakt zu den Schulen und Lehrern natürlich auch entsprechend aufgenommen werden, um das Verständnis für die Betroffenen zu verbessern. Also wenn du dir überlegst, es ist halt ein Kind mit so einer Koprolalie, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man darauf hinweist und man sagt, das ist eine Erkrankung, das ist eine Tickstörung und nicht, dass die dann denken, der ist irgendwie anders verhaltensauffällig.
Ja. Der Lehrer sich einfach denkt, ja, schön, dass du mich jetzt hier jedes Mal beschimpfst, wenn du deine Arbeit zurückbekommst.
Genau, und dann kannst du dir ja schon vorstellen, dass das schon eine große Stigmatisierung dann auch für die Kinder ist.
Ja.
Das können ja auch im Grundschulalter, kann sowas ja dann auch in der Klasse dann vielleicht besprochen werden und auch thematisiert werden, ne? Von Lehrern dann auch.
Ja.
Und wichtig auch, wie immer, wir weisen ja regelmäßig auf die Selbsthilfegruppen hin.
Ja.
Und auch hier sei zum Beispiel auf die Tourette-Selbsthilfegruppe hingewiesen. Das ist ja einfach wichtig, um einfach auch Betroffene untereinander zu haben, die sich dann auch austauschen können.
Ne? Ja, sich vernetzen und ihre Erfahrungen austauschen. Sag mal, Ticks können aber nicht geheilt werden, ne? Und auch nicht ursächlich behandelt.
Nee, das ist eben das Problem. Ebenso wenig steht dann auch eine Therapie zur Verfügung, die alle potenziellen Symptome des Tourette-Syndroms, also inklusive der Komorbiditäten, gleichzeitig erfasst. Ne? Ja.
Gibt es denn so eine symptomatische Behandlung zumindest?
Ja.
Kann man das in den Griff kriegen?
Ja.
Wahrscheinlich auch durch die Verhaltenstherapie, über die wir gerade sprachen.
Ja, eine symptomatische Behandlung der Ticks sollte dann erfolgen, wenn die Ticks zu einer, wie sagt man das, deutlichen somatischen oder psychosozialen Beeinträchtigung dann auch führen.
Und sag mal, Wir haben ja auch darüber gesprochen, das ist ja auch eine ganz positive Entwicklung bei dieser Erkrankung, dass sich die Symptome ja meistens sogar nach der Pubertät verbessern oder sogar verschwinden. Mhm. Ne? Gibt es da noch irgendwas Unterstützendes, wie man das begünstigen kann? Oder auch nach der Pubertät noch darauf einwirken kann?
Ja, es gibt das sogenannte Habit Reversal Training, also kurz HRT. Das ist eine verhaltenstherapeutische Technik, deren Hauptelement das Einüben eines alternativen Verhaltens darstellt. Ne? Mhm. Also Patienten mit einem Tick, die haben dann so ein Gefühl, so ein vorangehendes Gefühl, dass so ein Tick auftritt. Mhm. Und das sollen die dann halt bewusst wahrnehmen, um dann vor dem Eintritt des Ticks dann eine Alternativbewegung auszuführen. Mhm. Und da kann man das dann so ein bisschen trainieren.
Okay, da reden wir in erster Linie dann von motorischen Ticks aber, ne? Also keine Ahnung, dass du halt irgendwie weißt, dein Arm, dein rechter Arm bewegt sich halt unkontrolliert und du dann dagegen steuerst, indem du dann deine linke Hand öffnest zum Beispiel oder sowas.
Genau, also Alternativbewegungen dann. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein anderes Verfahren, das sogenannte Exposure and Response Prevention Verfahren, also kurz ERP. Und das zielt darauf ab, den von den Patienten mit Ticks oft beschriebenen Automatismus zu unterbrechen.
Also dass man praktisch, das was du gerade auch schon beschrieben hast, ne, dieses Vorgefühl,
ja, genau.
Dass man dann praktisch aber wahrnimmt und verinnerlicht, dass diesem Vorgefühl nicht immer zwangsläufig der Tick auch folgen muss,
genau.
Oder?
Ja, ganz genau. Und diese Techniken sind wirklich gut. Das zeigen auch erste Studien, dass diese beiden Techniken zu einer Tickreduktion von 30-35% führen. Und das ist ja schon mal relativ gut für so eine verhaltenstherapeutische Anwendung. Ne? Mhm. Ja, und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, gibt es vielleicht Medikamente? Also medikamentös werden Neuroleptika als die Substanz Nummer 1 verwendet. Mhm. Die haben aber auch häufiger unerwünschte Nebenwirkungen. Mhm. Ein Beispiel wäre das Haloperidol. Das ist bis heute das einzige in Deutschland für die Behandlung des Tourette-Syndroms zugelassene Medikament. Ist auch interessant, ne? Mhm. Die Wirkung von Haloperidol und auch Pimozid ist
belegt. Mhm. Aber die Nebenwirkungen sind nicht so dolle, ne?
Ja. Müdigkeit, Gewichtszunahme, Sexualfunktionsstörung, gut bei Kindern, ja.
Aber man sollte die eigentlich als Reservepräparate einstufen. Ne? Also das ist jetzt nicht das, was man als allererstes einsetzen sollte. Und wenn du gerade sagst, dass diese fantastischen Techniken, die es da gibt, dieses ERP-Verfahren und das Habit Reversal Training HRT, dass die 30-35%ige Erfolgsquoten haben, dann sollte man es auch erstmal auf diesem Wege versuchen, wahrscheinlich.
Ganz genau. Na? Ja, jetzt haben wir so ein 360-Grad.
Super spannend.
Blick mal auf das Tourette-Syndrom gerichtet und ich glaube.
Ich habe viel gelernt.
Jetzt ist auch klar, dass das nicht nur diese Beschimpfung da quasi eine Rolle spielen, sondern dass halt verschiedene motorische Störungen da auch einspielen oder leichtere Ticks auch eine Rolle spielen beim Tourette-Syndrom.
Ich fand das super interessant tatsächlich, weil ich mich mit dem Thema auch nur so an der Oberfläche bisher immer beschäftigt hatte und wirklich genau auf dem Level von seltsam und irgendwie auch fremd. Und deswegen danke ich dir besonders, dass du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, Martin.
Sehr gerne.
Dann wünsche ich dir jetzt mal einen schönen Arbeitstag.
Danke.
Danke für das frühe Treffen und wir sprechen uns bald wieder.
Bis bald. Ciao, Daniel.
Tschüss, mein Lieber.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.